Situation. Und nur einen Podcast, der sie bewältigen kann. Laura und Bene. Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation.
Christopher Lauer, Dr. Ulrich Wehner. Die Gesamtsituation. Lauer, Wehner.
Hallo und herzlich willkommen zur 192. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Dienstag, den 10. Juni 2025. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Zweitstudiengänge, Übersetzungsleistungen und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die sieht so aus, ja, es eskaliert alles fröhlich vor sich hin. Es wäre schön, wenn wir mal einen Podcast hätten, wo wir sagen könnten, hey, es ist seit letzter Woche ist alles substanziell besser geworden. Aber nein, so ist es nicht. Und deswegen muss die Gesamtsituation bewältigt werden. Das mache ich zum Glück nicht alleine, das mache ich zusammen mit dem Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Guten Abend, lieber Ulrich.
Guten Abend, lieber Christopher. Du Geschenk an die Welt.
Oh, das ist aber, ja, genau, Gottes Geschenk an die Welt. Auf jeden Fall, vielen lieben Dank dafür. Wir reden ja nicht mehr darüber, wie es uns geht, wollen ein sehr niederschwelliger Podcast sein, damit auch neue HörerInnen leicht reinfinden. Und deswegen gibt es hier am Anfang immer nochmal die kurze Erklärung von dir, lieber Ulrich. Was machen wir ja eigentlich bei Lauer und Wehner?
Ja, solange es nicht die Meldung gibt, und jetzt kommt ein Zitat, es war nichts los heute Nacht. Da, so lange muss man die Gesamtsituation bewältigen, durch Fakten jetzt aufregen. Und das geht so, dass man die Fakten von Wertung und emotionaler Aufladung trennt, sich weitgehend, solange man es aushält, bis der Impuls durchbricht, solange man es also aushält, sich die Fakten anzuschauen und erst dann sich darüber aufzuregen. Ja, das ist im Gegensatz zum spontanen Aufregen, nicht mediatisiertem Aufregen, ist das ein Weg, wie man es vermeidet, selber verrückt zu werden und dämliche Entscheidungen zu treffen.
Ja.
Ich kann sagen, dass es war nichts los heute Nacht. Weißt du, wo das Zitat herkommt?
Nein.
Howard Carpendale, 1984, ein Lied, das ich allen empfehle.
Nee.
Mit Zeilen wie kein Geisterfahrer fuhr in dieser Nacht auf der Autobahn und Zeilen in Irlands Straßen spielen Kinder und sie haben keine Angst. Schreibt es ganz großzeilig, es war nichts los heute Nacht. Was abends die Tagesschau bringt.
Ja, das ist tatsächlich sehr interessant. Die, ja, für die Jüngeren von uns, die hier gerade zuhören, Howard Carpendale spielt auf die IRA an.
Ja.
Ja. Irish Republican
Army. Der auch Irland und Nordirland nicht so auseinanderhält, weil in Irland spielten schon 1984 Kinder auf der Straße und hatten keine Angst. In Nordirland war es da schwierig. Ja, aber wir sind ja kein
künstlerische Freiheit. Künstlerische
kein Howard Carpendale Podcast. Howard Carpendale,
wir
glaube
sind
ich
auch Deutschlands bester Schlager-Podcast.
Glaube ich auch der Künstler, der mit den häufigsten Comebacks. Ich kann mich erinnern, dass ich in den letzten Jahren, glaube ich, immer, also es fing an mit der Hello Again Tour. Du, ich möchte dich heute noch sehen. Und dann ging das immer so weiter. Und das Comeback vom Comeback vom Comeback vom Comeback. Ja, das sind wir. Also Bewältigung der Gesamtsituation durch faktenbasiertes Regen.
Und manchmal kommentieren sich die Sachen von selbst. Das muss ich an dieser Stelle immer sagen. Wir haben eine sehr beliebte Kategorie in diesem Podcast. Sie nennt sich, worüber wir nicht reden, worum geht es? Stop making stupid people famous. Es gibt Dinge, über die muss man einmal reden, damit man dann nie wieder über sie redet. Und wir machen das hier für euch, denn es gibt Themen, die sind entweder so blöd oder zum Aufregen gemacht oder so unwichtig, dass man nicht über sie redet. Und wir fangen an mit der Vorsitzenden der Grünen Jugend, Jette Nizard, die in den vergangenen Wochen ziemlich Flak gekriegt hat wegen eines Videos, in dem sie ein T-Shirt trug mit dem Tag des türkischen Sprayers Acap, glaube ich.
Ist das jetzt ein Witz oder was?
Das ist ein Witz.
Ah, habe ich erkannt, ja.
Das ist ein Witz, lieber Ulrich. Ja.
Erhan Acap. Ich dachte, jetzt sei was total an mir vorbeigegangen.
Nein. Das ist der türkische Sprayer
Acap. Und seine Brüder. Ja, sehr schön. Ja. Da hast du mich aber richtig... Ich stöße gerade vor mich hin und dachte,
Lockvogel.
Sagen wir mal das, was wir immer sagen, so leicht linksschlagseitiges Zeug, das ist eigentlich schön mittig... von Prenzlauer Berg bis Charlottenburg anschlussfähig ist. Ja, diese nicht drüber reden ist insofern auch ganz interessant, dass man sich immer fragt, welcher der verschiedensten Anwendungsfälle von nicht drüber reden ist es denn? Ich meine nicht, dass es der Stop Making Stupid People Famous Anwendungsfall ist, weil ich mir das Urteil Stupid für Frau Nizard Jette noch nicht erlauben möchte. Also jedenfalls hat sie dieses Tee oder Sweatshirt von dem von dir zitierten türkischen Serkan Acap an.
Ja.
Und sie kriegt Flak. Das ist aber das Gegenstück dazu, dass viele andere Leute also eine unglaubliche Schnappatmung bekommen. Und das sind jetzt nicht so Leute, von denen man das unmittelbar
gewohnt ist.
Es ist jetzt nicht Julian Reichelt und Horst Seehofer oder sowas.
Ne?
Die auch, aber eben vor allem auch Cem Özdemir und Winfried Kretschmann. Also sprich Parteigenossen, die also im Grunde genommen der Jette Nizard nahelegen, sich zu erschießen am besten. Und das so reicht von, forderten den Rücktritt. Also Özdemir und Kretschmann forderten jeweils den Rücktritt von der Position als Sprecherin der Grünen Jugend. Die junge Union forderte, die grüne Jugend müsse vom Verfassungsschutz beobachtet werden.
Ja, sicher.
Ja, also gut. Man kann ja, also ich finde es ausgesprochen absurd, da so steil zu gehen, was soll denn die Jugend einer irgendwie jetzt nicht so völlig der Spießigkeit verschriebenen, ja, Spießigkeit ist eine schwierige Kategorie, aber sag mal, was soll denn so die Jugendorganisation einer Partei, was soll die machen? A, genauso sein wie die eigentliche Partei. B, irgendwie total ruhig und unauffällig. Oder C, vielleicht auch mal ein bisschen rumprovozieren. Ja, da muss man sich dann entscheiden. Also ich finde, es liegt ja nicht ganz fern, dass sie mal irgendwie ein paar kultige Sachen raushaut. Und also da finde ich eben diesen Fall wirklich sehr illustrativ für das völlige Fehlen von so einem Hauch Gelassenheit. Also statt
ja,
zu sagen, well. Ich möchte nicht versäumen das muss ich sonst platze ich jetzt hier, den einen der vorangegangenen Aufreger, die Jette N. produziert hat, möchte ich hier unbedingt zum Besten nochmal geben. An Neujahr 2025 hat sie auf X geschrieben, Männer, die ihre Hand beim Böllern verlieren, können zumindest keine Frauen mehr schlagen.
Riesenaufregung.
Das ist total, es ist sehr lustig.
Und ich
das
muss
ist tatsächlich
sagen,
sehr lustig, muss ich sagen.
Also, ja. Den finde ich richtig gut. Ne? Also,
der ist, ja, vor allen Dingen, weil ich glaube, das Venn-Diagramm zwischen Männern, die ihre Hände beim Böllern verlieren, und Männern, die ihre Frauen schlagen, das ist komplett kongruent.
Bis sie die Hände verloren haben.
Das ist derselbe Kreis, genau.
Ja, nach dem Handverlust geht das wieder auseinander.
Wobei einige werden dann da auch sehr kreativ.
Ja, die treten dann. So. Also,
die treten dann.
Naja, also, das heißt, irgendwas scheint die auszulösen oder wie man jetzt ja im therapeutischen Diskurs des 21. Jahrhunderts sagt, die scheint ja was zu triggern.
Ja.
Das finde ich tatsächlich ganz...
Das triggert gar nichts. Ulrich, ich kann dir...
So, das war meine Beobachtung. Jetzt erklärst du mir aber, was wirklich los ist.
Ja, genau. Jetzt erklär ich dir mal die Welt, Liebelein. So, nein, also der Punkt ist ja, das ist ja alles...
Das mag ich auch mal besonders gerne. Ich sagte immer, was der Punkt ist.
Du siehst ja jetzt komplett am Thema vorbei. Nein, ich finde es ja, in einer gewissen Weise finde ich es ja berührend, wie du diesen Menschen echte Aufregung unterstellst. Aber das ist ja alles Performance. Der Cem Özdemir möchte Ministerpräsident von Baden-Württemberg werden. Die haben da ein eher konservatives Klientel in Baden-Württemberg. Ja. Und da denkt er halt, er müsste sich da auf diese Art und Weise von der Frau Netzer da distanzieren. Und alle anderen wissen, dass das halt eben so ein Spruch ist. Und dann wird das halt als künstliche Aufregung irgendwie genutzt. Das ist halt Munition. Das ist halt Munition, die wird genutzt, um dann da eben auf die Vorsitzende der Grünen Jugend draufzuhauen. Deswegen ist es ja auch so platt. Und das Schlimme ist auch, es geht so am Thema vorbei, weil dann wird natürlich gleichzeitig immer wieder so die Nibelungentreue zur Polizei eingefordert. Ja, also, ja, wie könnte man denn sagen, all cops are bastards und so, ja. Da fehlt, wie wir das in diesem Podcast schon ab und zu mal gesagt haben, kam lange nicht mehr vor, dieses Wort, da fehlt die Ambiguitätstoleranz. Denn auch Jette Nizard wird nicht glauben, dass alle Polizisten tatsächlich Arschlöcher sind. Aber worauf der Spruch All Cops are Bastards hinweist, ist eben, dass es ein nach wie vor, und das bestreitet auch niemand, bis natürlich auf wirklich die ganz realitätsentfernten, dass es da ein strukturelles Problem mit der Polizei gibt, wo ganz klar ist, dass Fehlverhalten von den Behörden, aber auch von den MitarbeiterInnen untereinander wird halt einfach gedeckt. Und manchmal ist das halt so Fehlverhalten, wo man sich einfach an irgendeinen Kleinkram nicht gehalten hat. Und manchmal ist das halt geradezu kriminell, weiß ich nicht. Wenn dann die Privilegien, die man hat, um auf irgendwelche Polizeidatenbanken zuzugreifen, dazu benutzt werden, um irgendwie den neuen Macker von der Ex-Freundin auszuspähen oder sonst irgendwas. Oder um irgendwelche Adressdaten an die Kameraden von irgendeiner rechtsextremen Vereinigung weiterzuleiten.
Ja, wir sollten glaube ich, nicht zu sehr das Nutzen des Thema Missstände bei der deutschen Polizei.
Ja. Ich verstehe diesen Impuls, Ulrich, und dennoch ist es mir wichtig, das zumindest anzureißen. Das zeigt halt eben, dass es hier um eine rein performative Verurteilung geht, um eine Brandmarkung, ohne dass irgendwie klar ist, was jetzt eigentlich passiert ist, ja. Die Rechten brechen sowas ja dann immer mit Ironie, ne? Also, die sagen ja, das war ja nur ironisch gemeint. Die Linken kriegen das nicht hin. Aber das sollte Jette Nizard vielleicht mal beim nächsten Mal probieren, dass sie einfach sagt, ja, was regt ihr euch denn so auf? Ich meine, das ist doch nicht ernst, das ist doch nur ironisch gemeint.
Ja, das wäre in der Tat ein schöner Ratschlag.
Ja, das ist die einzige Art und Weise, wie man mit diesem vollkommen verlogenen Diskurs da noch in irgendeiner sinnvollen Art und Weise umgehen kann, weil es natürlich überhaupt nichts hilft, auch nur darüber nachzudenken, sich auf dieses Argumentationsniveau herabzulassen, weil es auch nichts bringt. Wie gesagt, die fordern Nibelungentreue ein, das kann es in einer Demokratie gegenüber der Institution, die das Gewaltmonopol trägt, nicht geben, aus Prinzip nicht, ja. Aber wem sage ich das? Ja, also, deswegen reden wir nicht darüber.
Point made, a point taken. Da wird nicht drüber geredet. Ich muss klarstellen, dass ich keine echte Auf- und Erregung bei den Herren Özdemir und Winfried Kretschmann und annahm, sondern schon eine taktische, aber auch die finde ich vollkommen falsch, weil das verjagt mehr Stammwählerschaft, als es an irgendeinem Rand in Baden-Württemberg da Wählerschaft sichert. Ja, wir reden ferner nicht über den, muss ich dran gewöhnen, hoffentlich gewöhnt man sich eigentlich gar nicht mehr dran, sondern er ist vorher schon weg, was aber nicht geschehen wird, den Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Jens Spahn, reden wir auch nicht drüber.
Ja, ja.
Und zwar hier in dem besonderen Anwendungsfall der Fatigue, was Herrn Spahn angeht, weil das ist ein so schlimmer Politiker, eine so schlimme Politikerpersönlichkeit, dass man eigentlich nicht mehr drüber reden kann, ohne müde zu werden davon. Jens Spahn von einer Runde Maskenskandal in die nächste. Jetzt ein besonders differenzierter Fall, in dem und auch ein besonders deutlicher nach dem, was bislang bekannt ist, nämlich der Beauftragung eines ganz offenbar vollkommen und zwar subitamente vollkommen überforderten Logistikunternehmens mit dem Namen Fiege, kennt man eigentlich nur für ein Bochumer Pilsbier, Bierpilsener Brauart, mit dem Namen Fiege aus seinem eigenen Wahlkreis, das er mit Logistikleistungen beauftragt hatte. Leistungen im Volumen von 1,5 Milliarden Euro, die sofort die Grätsche mehr oder weniger gemacht haben, also die praktische Grätsche, nicht die Insolvenz suchen mussten, entgegen dem Ratschlag, dem Votum des eigentlich zuständigen Bundesinnenministeriums und natürlich ohne Ausschreibung. Und jetzt damit konfrontiert, ohne ein Nanogramm der Selbstkritik in seinen Äußerungen. Und ja, da gibt es den Bericht einer Ermittlerin sozusagen, Kenneth Starr in weiblich und deutsch. Also alles etwas...
Und kompetent,
richtig. Dieser Bericht ist leider bislang nicht veröffentlicht, was so etwas, der liegt dem Bundesgesundheitsministerium vor und ist aber nicht veröffentlicht, auch dem Parlament bislang nicht zugänglich gemacht. Das wird jetzt nicht allzu lange dauern, gehe ich mal davon aus. Aber da ist dieser Vorgang des Einkaufs von Logistikleistungen in Ergänzung dieser Großleistung, bei der das Bundesgesundheitsministerium schon es geschafft hat, für eine Maske, die jeder Depp anschleppt, für jede Maske, die irgendjemand anschleppt, schon 4,50 Euro zu bezahlen und sich also, glaube ich, selber so hoch gehandelt hat. Also wenn du so sagst, okay, ich gebe dir 1.000 Euro für das Auto und dann sagt der andere, ja, du, okay, 1.000 ist okay, ich gebe es dir für 900 und dann sagst du, nee, 1.100. Das war ja, Jens Spahn, ne? Nach seiner Bankausbildung bei der Sparkasse Haltern.
Ja, auch gegen die Empfehlung seines Hauses damals. Ja. Ne? Also es wird ein Muster erkennbar.
Ja, wir empfehlen den vielen, vielen Staatsanwälten und Staatsanwältinnen, die uns hören, wie wir wissen, die hören uns natürlich inkognito, deshalb hören wir nichts von denen, aber den vielen Staatsanwältinnen, die uns zuhören, empfehlen wir, beim nächstgelegenen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss zu beantragen.
Ja,
und
für die Konten.
Und sich mal die Kontendaten geben zu lassen, bei 103 SZPO Durchsuchung beim dritten, die Kontendaten geben lassen zu Jens Spahn aus der Zeit. Ja, und seinem
Ehemann.
Und auch verdächtige Bareinzahlungen, ja, das besondere Augenmerk drauf legen.
Ja, ja, und auch alle Krypto-Wallets.
Ja, die wahrscheinlich der bei dieser Firma, wo auch Philipp Amthor sich so rumtreibt. Also, wir reden nicht weiter drüber.
Es ist wirklich ganz furchtbar.
Aber man muss es nochmal auf gut Deutsch, damit es auch wirklich jeder versteht, muss man es nochmal sagen. Und ich wiederhole mich da, ich sage das jedes Mal, wenn wir über Jens Spahn reden, aber die Idee, dass Jens Spahn mit diesen dubiosen Methoden Geld verteilt an Leute aus seinem Umfeld, an Leute aus seiner Partei und die alle unfassbar reich werden. Ne? Das ist ja jetzt hier von der, weil das ist jetzt die Tandler, da sind doch jetzt so SMS veröffentlicht worden hier mit der Tandler und so, wie die sich da unterhalten haben, wo die sich dann so gegenseitig beglückwünscht haben, hier so, weiß ich nicht, du Monika, wir sind jetzt Millionäre oder irgendwie so, ja. Denen ist da so einer abgegangen für dieses geschenkte Geld. Und also die Idee, dass der Jens dafür sorgt, dass es überall regnet und er selbst dabei nicht nass wird. Das ist so naiv, weil diesem Typen, der als Staatssekretär im Finanzministerium kein Problem darin sah, an einer Firma beteiligt zu sein, die im sogenannten Fintech-Bereich unterwegs war, also wo es vor allen Dingen auch um Fragen ging, hier so Steuererklärungssoftware und so Zeug, ja. Also, dass dieser Typ da null Vorteile rausgezogen haben will, das glaubt doch niemand. Das glaubt doch niemand. Das kann einfach nicht sein.
So ist es. Wir glauben das auch nicht.
Ja.
Ja. Ja, dass es nicht so im Raum stehen bleibt. Gut.
Ja.
Dann wäre jetzt Zeit für den Werbehinweis.
Ja, genau. Man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf plus.lauerundwehner.de. Ich würde mich über eure Unterstützung sehr freuen. Und wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Vielen lieben Dank. Kommen wir zu einem Thema, das wir in der letzten Folge ja schon angedeutet haben. Dann ging es aber schneller als gedacht. Das Verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat festgestellt, oh Wunder, dass die Zurückweisung von Asylbewerbern an der deutschen Grenze gar nicht geht. So. Und dann haben Alexander Dobrindt und die CDU auf eine oder die Union auf eine ganz spezielle Art und Weise darauf reagiert. Und darüber möchte der Ulrich jetzt ein bisschen reden.
Ich muss zunächst klarstellen, dass es sich um das Verwaltungsgericht Berlin handelt. Und das ist ausschließlich für Berlin zuständig.
Ach, haben wir gar keins Berlin-Brandenburg? Was ist denn das? Doch, es gibt auch ein Gibt es auch eins Berlin-Brandenburg?
Let me continue. Es gibt das Finanzgericht Berlin-Brandenburg, das vielleicht dir im Sinn war, und es gibt das Verwaltungsgericht Brandenburg. Und Brandenburg oder Potsdam, das weiß ich nicht, aber jedenfalls, muss Brandenburg sein wahrscheinlich. Aber es gibt kein Verwaltungsgericht Berlin-Brandenburg.
Doch, es gibt das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg.
Ja,
so, sorry, damit habe ich es verwechselt.
Kein Verwaltungsgericht Berlin. Ja, right, da sind wir wieder und das hat uns die Regie deutlich gemacht. Ja, die Faktencheck-Abteilung ist konstant am Arbeiten bei uns. Hat aber nicht viel zu tun, weil wir die Fakten parat haben. Jedenfalls, Zurückweisung an der Grenze. Da geht es darum, dass Leuten, die an der Grenze erscheinen, die zurückgewiesen werden, ohne dass noch irgendwelche Maßnahmen in Deutschland oder von Deutschland durchgeführt werden. Und das kollidiert mit der Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland nach den europäischen Regelungen, insbesondere der Dublin-Verordnung der EU, bei Asylgesuchen, die auf deutschem Staatsgebiet oder an der deutschen Staatsgrenze gestellt werden, zunächst zu bestimmen, welcher Mitgliedstaat zuständig ist für das Asylverfahren, wenn diese Leute aus sicheren Drittstaaten einreisen, was in Deutschland immer der Fall ist, wenn jemand nicht aus der Luft zu uns kommt. Ja, die sind dann immer aus sicheren Drittstaaten, weil wir nur von sicheren Drittstaaten umgeben sind. Da im Zuge der großen Versprechung von Friedrich Merz et al. Im Vorfeld der Bundestagswahl, dass das vermeintliche Problem der Migration binnen Tagesfrist zu lösen, resultieren jetzt solche Stunts und Cowboy-Moves wie eben die Zurückweisung von Personen
an der deutschen Grenze, obwohl sie sagen, ich möchte ein Asylverfahren durchführen, ich möchte Asyl, obwohl sie, und das hat sich natürlich an der einen oder anderen Stelle rumgesprochen, es schaffen, das Wort Asyl auszusprechen, was ein bisschen der Schlüssel ist. Und davon kann man halten, was man will, es ist aber so. Und diese Zurückweisungen an der deutschen Grenze wurden von drei somalischen Antragstellern, zwei Männern und einer Frau, die mit dem Zug aus Polen kommend in das Bundesgebiet einreisen wollten, wurde diese Praxis der Zurückweisung gechallenged. Und wahrscheinlich hat denen da auch Pro-Asyl oder jemand unter die Arme gegriffen. Jedenfalls haben die beim zuständigen Verwaltungsgericht Berlin.
Ulrich, es gibt kein Bundesverwaltungsgericht.
Beim Bundesverwaltungsgericht Berlin. By the way, das Gericht, das Verwaltungsgericht Berlin, an dem die Frau unseres, was macht er eigentlich beruflich, Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier als Richterin tätig ist. Aber das nur am Rande.
Ja.
Und ja, jedenfalls, dann hat dieses Gericht im vorläufigen Rechtsschutz entschieden, dass die Zurückweisung dieser drei somalischen Personen rechtswidrig war. Und das ist, ja, da gibt es im Grunde genommen ja drei Rechtsquellen, die da in Einklang gebracht werden müssen. Das ist das deutsche Asylverfahrensgesetz, das solche Zurückweisungen gestattet. Das sind die Regelungen zum Dublin-Verfahren, also insbesondere die Dublin-III-Verordnung der Europäischen Union. Und der berühmte Artikel 72 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union, AEUV, also des EU-Vertrages auch genannt. So, während die Regelung 1 des Asylverfahrensgesetzes, das Deutsche sagt, könnte machen, sagen die Dublin-Regelungen, nein, das könnt ihr nicht machen. Und da gibt es, lernt man im Europarecht schon seit vielen Jahrzehnten, den Anwendungsvorrang des europäischen Rechts. Und das ist das, was es überhaupt ermöglicht, dass es die Europäische Union und den Gedanken einer europäischen Integration bis heute gibt, nämlich der Anwendungsvorrang des europäischen Rechts. Ansonsten könnte man der ganze Laden schon längst tot, wenn nicht eines schönen Tages der Europäische Gerichtshof das in Stein gemeißelt hätte, dass dieses Recht Anwendungsvorrang hat. Das heißt, die Bundesrepublik Deutschland kann in ihr Asylverfahrensgesetz reinschreiben, was sie will. Wenn das europäische Recht etwas anderes regelt, geht das europäische Recht vor.
Ja.
Das, der Ausgangspunkt, es sei denn, die haben natürlich auch gesagt, okay, eine Hintertür lassen wir bestehen, es sei denn, es gibt ein Notstand sozusagen. Das ist dieser Artikel 72 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Und der sagt, also wenn es jetzt ganz spitz auf Stein kommt und es eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in einem Mitgliedstaat gibt, dann können die zeitlich begrenzt, dann darf dieser Mitgliedstaat das europäische Recht außer Kraft setzen, vorübergehend, für eine begrenzte Zeit. Aber auch nur, wenn die Voraussetzungen vorliegen. Und diese Voraussetzungen sind sehr eng zu fassen. Und das war jetzt nicht nur das Verwaltungsgericht Berlin, sondern das war die, wie man in der Juristerei so schön sagt, herrschende, die nahezu allgemeine Ansicht, allgemeine Ansicht nicht, aber die ganz herrschende Meinung, unter den Asylrechtlern und den Verfassungsrechtlern und den Europarechtlern sowieso. Und das hat das Verwaltungsgericht Berlin einfach nur noch mal in einer schönen 20-seitigen Beschluss haben die da gemacht. Da haben die das alles einmal rauf und runter dekliniert. Wenn man den Beschluss liest, ich bin auf einen Begriff gestoßen, den kannte ich bislang noch nicht. Wir haben es so schon intuitiv, hatten wir festgestellt, dass es mit den Zurückweisungen ja nicht dazu führt, dass dann der Mensch, der zurückgewiesen wird, verschwindet und das Problem also gelöst sei. Und
das behauptete Problem.
Ja, das behauptet, ich hatte keine Anführungsstriche gesetzt. Gut, danke für den Hinweis. Also das vermeintliche Problem verschwindet nicht, sondern der Mensch ist immer noch da und das Dublin-System trägt diesem Phänomen Rechnung. Dass nicht, wenn Deutschland sagt, geh weg, dass dann das vermeintliche Problem gelöst ist. Und es möchte sogenannte Refugee-in-Orbit-Situationen vermeiden. Kann ich nicht den Begriff, gebe ich mal allen Hörern und Hörerinnen mit an die Hand. So, und da gab es eine richtig dicke Klatsche, weil das Verwaltungsgericht Berlin zwei Sachen gesagt hat. Es hat einmal gesagt, hier, wenn man das Recht richtig anwendet, ist es total falsch, was ihr gemacht habt. Und dann haben sie denen noch eine Klatsche gegeben und gesagt, es ist nicht nur falsch, ihr habt es auch noch ziemlich schlampig gemacht, das Ganze. Das haben die so nicht gesagt. Aber es gibt da einen Punkt, dass es ist schon ziemlich, ja, also wenn man so für Mandanten ja gerichtlich tätig ist und man kriegt vom Gericht bescheinigt, was das Verwaltungsgericht Berlin hier gesagt hat, was ich gleich auch nochmal zitiere, dann kann man schon ganz froh sein, dass die Mandanten das nicht so auf Anhieb verstehen. Das Gericht hat gesagt, mit Blick auf diese Ausnahmeklausel, es fehlt bereits an der hinreichenden Darlegung der Voraussetzung. Und das ist so eine Links-Rechts-Kombination. Das heißt, es ist nicht nur falsch, sondern du hast es auch noch falsch gemacht.
Ja.
Die haben es halt nicht geschafft, noch nicht mal geschafft, unabhängig davon, ob es richtig oder falsch ist, haben sie noch nicht mal geschafft, das schlüssig darzulegen. Das ist insofern, sagen wir, die Urfeige ist nicht so riesengroß, weil auch wenn sie sich mehr angestrengt hätten, hätten sie es nicht geschafft, weil man es nicht darlegen kann. Ja, eine tatsächliche, gegenwärtige und hinreichend erhebliche Gefahr, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt, liegt nicht vor, ja, ist nicht gegeben. Das kann man irgendwie gut finden, schlecht finden, nervig finden und irgendwie das in der Grundschule in irgendeinem Bezirk, wo so viele geflüchtete Menschen sind, die aus allen Nähten platzen, das kann man alles irgendwie schlecht finden, ist auch schlecht, ist aber keine erhebliche Gefahr für die Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland. Ja. Und das schreibt das Verwaltungsgericht da auch richtig schön mit einem dicken Edding ins Stammbuch, dass man da so wahnsinnig weit von entfernt ist. Und die Darlegungen dazu, mit denen das einfach so hingerotzt wird, dass die Voraussetzungen dieser Gefahr vorliegen, bei weitem also völlig unzureichend sind. Also die schreiben, dass sie da haben die also einfach nur so ein paar allgemeine Statistiken, wahrscheinlich aus ChatGPT oder Perplexity rausgekratzt und gesagt, boah, ey, so viele Asylanträge und Asylerstanträge.
Das ist ja voll
gefährlich. Und die anderen Länder, da sieht es irgendwie, die machen das auch nicht richtig, ne? Und die anderen Länder verstoßen gegen Dublin und...
Ja, das ist auch immer ein ganz gutes Argument, glaube ich, vor Gericht, wenn du sagst, die anderen machen es aber auch nicht richtig.
Ich nicht, aber der auch, ne? Und also ja, so...
Das ist, glaube ich...
und solche Nummer, ne? Und ein Argument, das ist eigentlich so ein ganz besonders fieses, die derzeitige Dysfunktionalität des europäischen Migrationssystems haben die angeführt. Ne? Haben gesagt, das funktioniert nicht richtig, deshalb dürfen wir quasi machen, was wir wollen. So, also jedenfalls, das Verwaltungsgericht Berlin haut dem Bundesministerium des Inneren der Bundesrepublik Deutschland das richtig um die Ohren. Diese Praxis der Zurückweisung von den drei Somaliern und anders als es noch bis vor einiger Zeit üblich war, sagt jetzt also der zuständige Bundesminister Alexander Dobrindt, sagt es nicht, halten die Entscheidung des Gerichts für fragwürdig, werden aber selbstverständlich das bei unserer weiteren Vorgehensweise berücksichtigen. Nein, der sagt, ich mache weiter mit dir, wir machen weiter mit Zurückweisungen. Und wie bisher, es handelt sich ja nur um eine Einzelfallentscheidung, das ist jetzt Zitat Dobrindt, und man könne in der Hauptsache Entscheidung ja nachlegen. Tja. So, da muss man jetzt nochmal kurz Luft holen. Er hat also auch gesagt, er sehe sich nicht gebunden an die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin, so nach dem Motto, was wollen die denn da?
Ja, und das ist falsch.
Ja.
Das ist falsch, was er da sagt.
Das ist sehr falsch und es ist auch sehr schlecht, dass er damit durchkommt und dass das keine Konsequenzen hat, weil, ja, da haben wir in diesem Podcast auch schon 20.000 Mal drüber geredet. Du kannst in einer Demokratie nicht wirklich alles in irgendwelche Regeln reinschreiben. Also so ein paar Sachen da, das ist halt so elementar. Da hält sich entweder jeder dran oder man kann den Laden halt dann zumachen. Ne? Und wenn du als Politiker anfängst zu sagen, ja, nö, also das Gericht, das ist ja nur eine Einzelfallentscheidung und nö, och, wir machen jetzt einfach mal so weiter. Vor allen Dingen, ich meine, eine Einzelfallentscheidung schön und gut, aber das Gericht hat ja die Gründe nicht im Einzelfall gesucht, sondern hat ja gesagt, das ist einfach so falsch, was ihr macht, da wäre noch nicht mal das Gegenteil von richtig, ne? So, und also das ist sehr, wir verurteilen das, wir sagen, Alexander Dobrindt sollte sofort zurücktreten und nie mehr irgendwas mit Politik machen. Aber es ist schade, dass das nicht von mehr Menschen und mehr Institutionen kommt, weil das geht nicht. Auf einer so fundamentalen Ebene geht das nicht. Und es ist wirklich ein Skandal, dass dieser Mann überhaupt noch Innenminister sein kann.
Ja, das ist weitaus schwerwiegender als vieles andere, was einen aufregt, weil das hier Fundamentalgrundsätze missachtet. Und das auf so eine bullshittige, juristoide Art und Weise.
Ja.
Zunächst einmal, und das geht an die Person von Herrn Dobrindt, fehlt es ihm an dem nötigen Respekt für Recht und Rechtsstaat. Das hatte schon der Horst Seehofer, dieses fehlende Verständnis dafür, dass es, will ich sagen, heilig ist, weil das wäre etwas zu Emotionales, aber dass es einfach fundamental für die Funktionsweise unseres Gemeinwesens ist, dass man dem Recht Geltung verschafft und dem Recht Respekt und Demut entgegenbringt. Das heißt nicht, dass das ganze Recht richtig ist. Und das heißt auch nicht, dass alles, was da steht, zwingend einzuhalten ist. Aber, und schon gar nicht für Bürger zwingend einzuhalten ist, aber das Staatsrecht, das ist von den Gewalten unseres Staatswesens nun zwingend einzuhalten. Und das ist hier der Grundsatz der Gewaltenteilung. Also das so nach dem Motto, ich lasse mir doch hier nicht von so einem Provinzrichterlein sagen, was ich zu tun habe. Das ist Donald Trump-Prinzip. Und das ist im Widerspruch zu dem fundamentalen Grundsatz, Artikel 20 Absatz 3, Bindung der Exekutive an Recht und Gesetz. Ja? Und da steht drin, wenn es spitz auf Stein kommt, muss auch der Bundeskanzler sich dem Willen des Amtsgerichts Utzbach beugen. Fertig.
Ja? Ja.
Nicht umgekehrt.
Ja.
Sodass also alle Meinungsäußerungen, die können doch die Gerichte uns nicht vorschreiben lassen, das und sowas.
Ja, doch, genau
die
das.
Die sind alle falsch. Ja? Und das heißt ja jetzt nicht, dass man da nicht irgendwie
gefährlich
weiter falsch klagen kann und irgendwie neue Regelungen und die stellt man wieder zur Überprüfung und so weiter und so fort. Aber zu insinuieren, dass man das jetzt dürfe und sich schon nicht von unserem Gerichtlein sagen lasse, was denn geht und was nicht geht. Das ist wirklich Zündeln, Rechtsstaat.
Naja, vor allen Dingen wurde da ja auch nicht Halt gemacht, sondern ich glaube, was da noch passiert ist, ist, dass sie die Parteizugehörigkeit des in der Sache entscheidenden Richters herausgefunden haben und der war wohl oder ist wohl irgendwie Mitglied bei den Grünen oder bei der SPD oder irgendwie so.
Ja.
Und dann ging es auch direkt also gegen das, also nicht nur gegen das Gericht, sondern auch gegen den Richter, der das entschied, quasi persönlich. Und da sind wir also wirklich nicht mehr weit von Trumpismus entfernt. Da sind wir nicht mehr weit davon entfernt, wie in autoritären Staaten Gerichte kaputt gemacht werden oder die unabhängige Rechtsprechung kaputt gemacht wird. Und das ist wirklich schwer zu beschreiben, wie scheiße das genau ist, was der Dobrindt, also wie scheiße und unverantwortlich das genau ist, was der Dobrindt da veranstaltet hat.
Genau.
Also das Scheiße trifft schon wirklich sehr, sehr gut. Und
danke.
Das, ja, Herr Kollege. Und das sind eben auch, was mich auch besonders aufregt, ist, dass da von ja, zumindest juristisch hochqualifiziert beratenem Menschen solche ganz, ganz primitiven Pseudorechtserwägungen angestellt werden. Im Gewand von so juristoider Anmutung. Und das ist dieses, das war eine Einzelfallentscheidung. Als wäre Einzelfallentscheidung so ein Begriff, der...
So eine, ich komme aus dem Knastkarte.
So eine... aber eben auch Kennzeichen von Bullshit, hat eine Anmutung, als wäre das so richtig so, wäre das so ein richtiger Joker.
Hammer-Argument.
Aber wenn man sich das mal auch nur einen Moment mit Menschenverstand, erst recht mit ein bisschen juristischer Bildung anschaut, sagt man, ja, Einzelfallentscheidungen sind es praktisch immer. Es sei denn, es entscheidet das Bundesverfassungsgericht, was ist, oder ein Verfassungsgericht in den Ländern, die machen abstrakte Normenkontrolle. Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts haben ja sogar Gesetzesrang. Die machen jetzt keine Einzelfallentscheidung. Wenn da ein Staatsorgan hingeht und sagt, dieses Gesetz halten wir für verfassungswidrig und dann entscheidet das Bundesverfassungsgericht. Ja, das ist keine Einzelfallentscheidung. Aber die allermeisten Entscheidungen der Untergerichte sind Einzelfallentscheidungen. Und wenn man schon sagt, ja, es ist eine Einzelfallentscheidung, dann könnte man sagen, damit ein Argument draus wird, dieser Sachverhalt, der ist so ungewöhnlich, dass er keine Rückschlüsse auf andere Sachverhalte zulässt, weil die anderen Sachverhalte alle nicht gleich gelagert sind. Genau das aber ist hier nicht der Fall, weil das Verwaltungsgericht Berlin ausschließlich sich auf Gründe gestützt hat, die in allen anderen Konstellationen oder nahezu allen Konstellationen, jedenfalls einer Vielzahl von Konstellationen, ganz genau so sind. Und deshalb greift dieses Pseudo-Argument Einzelfallentscheidung nicht. Eilverfahren ist noch so einer, dass man sagt, nee, klar, ich meine, hier ging es jetzt um die Frage, ob da die reingelassen werden, damit die Voraussetzungen von Dublin geprüft werden. Das kann man nicht in einem 6-, 12- oder 18-monatigen Verfahren prüfen, weil diese Zeit, die dann da in Polen sind, werden die von Polen gleich irgendwo hin zurück abgeschoben. Und das Eilverfahren ist jetzt nicht so, dass da gewürfelt wird oder so der nächstbeste Praktikant mal was zusammenklöppelt. Nein, nein, das haben die schon sehr, sehr gründlich gemacht. Es ist so eine, wie es heißt, summarische Prüfung. Die ist in diesem Fall aber sehr, sehr gründlich gemacht worden. Es steht überhaupt nicht irgendwo sichtbar am Horizont, dass in einem Hauptsacheverfahren etwas anderes herauskäme. Abgesehen davon ist es eine typische Konstellation, in der es kein Hauptsacheverfahren geben dürfte, weil diese Dublin-Prüfung dann schon stattgefunden hat und sich mit anderen Worten der Verfahrensgrund die Beschwer erledigt hat. Ja. Also das ist auch das ein totales Pseudo-Argument. Es wird kein Hauptsacheverfahren geben und der tut so, stellt sich breitbeinig hin und sagt, oh, im Hauptsacheverfahren, da werden wir euch Sachen präsentieren. Da lege ich meine goldenen Eier auf den Tisch und nein, das wird es gar nicht geben. Ja. Tja, so redet nur jemand, der meint, oh, so eine Ausländermaut, das kann ja nicht so schwer sein.
Das kann ja nicht so schwer sein.
Vielleicht noch ein allerletzter, das hört man so häufig. Also so ein Spruch, den man durchgängig kennt, wo Leute sich dann also selber für so wissend halten, wenn sie sagen, ja, vor Gericht und auf hoher See ist meine Gotteshand. Ne? Oder diese, ja, also Juristen, die können ja jedes Ergebnis begründen. Nein. Nein. Nein.
Nein, nein, nein.
Das ist,
nein,
das ist falsch. Nein. Es gibt auch da Techniken, die führen, wie in der Mathematik, zu Ergebnissen. Ja, nicht alles, und es ist keine Mathematik, aber es gibt Entscheidungen, die kann man das so oder so sehen, könnte man vielleicht auch anders begründen, aber es gibt auch Entscheidungen, bei denen der Weg dahin nahezu eindeutige Ergebnisse produziert. Ja? Und also ein Gesetz, das die Todesstrafe einführt, ist verfassungswidrig. Und so eindeutig ist es hier nicht, aber es geht in die Richtung der Eindeutigkeit, dass Zurückweisung an der Grenze nach aktueller, gegenwärtiger Rechtslage einfach rechtswidrig sind. Das kann man jetzt auch nicht so oder so sehen. Das liegt nicht daran, dass jetzt hier dieses Gericht aufgrund der Parteizugehörigkeit irgendeines Mitglieds dieses Gerichts das so entschieden hat. Nein, 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 das geht so nicht. So.
Ja.
Jetzt ist es raus.
Ja. Jetzt ist es raus, das muss raus. Ja, nein, also das ist, sowas kriegt man halt, wenn, ja, der, ja, wenn solche Leute wie der Dobrindt der Innenminister werden, das ist nicht schön. Ich weiß auch nicht, was ich, der Witz an der Sache ist ja, was ich mir gerade nochmal vorgestellt habe, ist, also wenn das tatsächlich alles so ein großes Problem ist mit dem Asyl oder so, dann hatte die CDU jetzt 10 Jahre Zeit, seit 2015 oder auch schon davor, sag ich mal, die entsprechenden Gerichte, die das entscheiden müssen, so mit Mitteln und Wegen auszustatten, dass diese Verfahren einfach schneller gemacht werden können. Ja, aber auch da wird es, weiß ich nicht, in der irgendwelchen Prozessordnung und so wird es Regeln geben, dass du ein Verfahren nicht irgendwie kürzer machen kannst als Zeit X oder so und es Möglichkeiten geben muss, Einspruch zu erheben und sonst irgendwas. Es ist wirklich, also ich muss sagen, es ist schwer zu ertragen. Es ist schwer zu ertragen, sich das anzuschauen. Und ja, ich bin da offen gesprochen ein bisschen ratlos, Ulrich, weil, also was ich mir wünschen würde, wäre, dass sowas den Aufschrei erzeugt, den es eigentlich, ja, erzeugen müsste, muss man mal ganz, also der dafür, was da passiert ist und wie sich dann der Dobrindt gegenüber dem Gericht verhalten hat, dafür ist es zu ruhig.
Ja, ja, das ist deutlich schlimmer und deutlich empörender als die Empörung und die öffentliche Reaktion einen Glauben macht. Das ist doppelt frustrierend.
Es
ist nicht sonderlich schwierig, aber man muss schon ein bisschen nachdenken, bis man sieht, was das so schlimm macht. Man muss sagen, es ist wie bei Trump einfach das Prinzip, ne? Es geht so ganz langsam.
Und man muss das so sagen. Ich meine, was ja im Moment diese Koalition erlebt ist, also insbesondere die CDU, darüber haben wir in der letzten Folge gesprochen. Naja, wenn du den Mund halt voll nimmst und lauter Scheiße versprichst, die du gar nicht einhalten kannst, dann kriegst du nachher den Backlash, weil die Leute auf einmal alle ganz verwirrt sind. Hey, aber das hatten wir uns doch anders vorgestellt. Ja, was die jetzt machen ist, bei Leuten den Gedanken salonfähig machen oder, sag ich mal, ja, einfach zu zeigen, dass man das mittlerweile jetzt auch einfach mal sagen kann, den Eindruck zu erwecken, was du ja jetzt mehrfach gesagt hast, dass das eben nicht passiert, aber den Eindruck zu erwecken, dass Gerichte so mehr oder weniger würfeln. Ja, die Gerichtsentscheidungen, die sind alle so politisch motiviert und ja, das ist ja jetzt eh nur Einzelfall, lalalala. Und damit erziehst du dir WählerInnen und Wähler, die so Gerichtsentscheidungen nur noch für optional halten, also oder das Halten an Gerichtsentscheidungen für optional halten, weil einem von allen vermittelt wird, ja, ach, das ist ja nur die Meinung von dem Richter da, von dem einen Richter, da werden wir auch jetzt nicht unsere gesamte Asylpolitik danach richten, was ein Richter sagt.
Ja, genau so ist das. Ne? Und so fängt es an. Damit ist der Rechtsstaat noch nicht untergegangen, aber das kann jedenfalls der Anfang sein. Genau so macht man das.
Ja,
und
der,
etwas, was wir auch häufig beobachten, das ist nochmal besonders ärgerlich, wenn das von denjenigen kommt, die bei jedem Krümel Cannabis, den irgendjemand im Täschchen hat, meinen,
Legalitätsprinzip,
mit aller Härte des Gesetzes zuschlagen zu müssen. Also vorausgesetzt, es gibt nicht die das kann Konsumgesetz, wie es es bislang noch gibt, aber so, weißt du, jeden Euro, den da irgendein Hartz IV, ja, ganz auf der Höhe der Zeit, irgendein Bürgergeldempfänger zu viel gezahlt bekommen hat, da gleich so wegen gewerbsmäßigen Betruges ermitteln zu müssen und zu sagen, ja, es tut uns leid, wir haben leider keine andere Handhabe. Aber wenn, so, und ja, ich glaube, das Argument ist klar. Also hier ganz doll aufpassen auf Alexander Dobrindt, der ja heute sich auch nochmal, das nur kurz am Rande, hat es in der Vorbesprechung auch schon, in der Redaktionskonferenz, sich heute nochmal hervorgetan hat, indem der, also das scheinen diese Trumpisten jetzt alle zu machen, dann in der Pressekonferenz zur Vorstellung des Bundesverfassungsschutzberichtes mit so Tafeln hantiert hat, mit diesen Schaubildern, also nach derselbe Methode, so eine Schautafel wie diese unsäglichen Trump-Zölle. Und da hatte halt also die Statistik linksextremer Straftaten und rechtsextremer Straftaten oder linksextremistischer Menschen und rechtsextremistischer Menschen, hatte zwei so Kurven gezeigt, wo das dann so aussah.
Balkendiagramme,
Balkendiagramme, wo es dann so aussah.
Es sah so aus, alles voll mit Linksextremisten.
Ja, dabei war die Y-Achse da einfach nur gestaucht, ne?
Ja.
Auf den muss man schon ganz schön aufpassen, auf den Alexander.
Ja, also und vor allen Dingen, also ich muss Alexis auch mal ganz ehrlich sagen, also wer im Jahr 2025 noch immer irgendwie an der Legende arbeitet, der Linksextremismus in Deutschland wäre das Problem, der hat ja den Schuss nicht gehört, ne? Also ein Bericht nach dem anderen darüber, dass die rechtsextremen Straftaten immer mehr werden und so weiter. Wie gesagt, das hat man dann auf den Grafiken gesehen, dass der rechtsextremen Szene, auch der gewaltbereiten rechtsextremen Szene in Deutschland deutlich mehr Leute angehören als jetzt bei den Linksextremisten oder so, ja. Und dann aber halt eben so ein Schild hochhängen, wo man an der Y-Achse schraubt, damit es dann doch noch mehr aussieht, da muss man sich schon so ein bisschen fragen, was ist denn mit dem los? Also ist der wirklich so rechts? Spürt er sich noch? Was soll denn das? Also ist der einer von den Leuten, die sagen, ja, komm, die AfD in ein paar Jahren, dann regieren wir halt einfach mit denen. So, ich verstehe es halt echt nicht. Was ist da das Endgame? Wie möchte man das vor sich und den Wählern verantworten? Insbesondere, wenn eine Partei dann vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft will.
Ja, so ist es. Also nicht gut. Not good.
Man würde sich wünschen, dass der Kanzler hier ein Machtwort spricht, aber nein. Man sieht am Ende des Tages.
Der Kanzler hat sich der Dobrindtschen Meinung ja angeschlossen, ausdrücklich.
Ja, man sieht am Ende des Tages, es macht dann doch einen Unterschied, ob es ein Sozialdemokrat oder ein Christdemokrat ist, der da im Bundeskanzleramt sitzt. Ja, schade. Wir werden mal schauen, was der Alexander Dobrindt als Bundesinnenminister da in den nächsten 4 Jahren noch so im Petto hat. Da muss man tatsächlich, also hier mit gefälschten Grafiken und so oder gedoktorten Grafiken, sagen wir es mal so, da muss man echt aufpassen. Ja, machen wir weiter.
Ja, let's move on.
Das ist hier die Reiche, die Wirtschaftsministerin. Die muss ja jetzt, ich glaube, bei irgendwelchen Gaskraftwerken auch ein Gesetz im Grunde genommen 1:1 übernehmen mit minimalen Änderungen, das von Robert Habeck halt ausgearbeitet worden ist. Die wollte noch irgendwie bei der EU-Kommission irgendwelche Ausnahmegenehmigungen bla 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 haben. Hat halt alles nicht funktioniert, ne? Also wieder ein schönes Beispiel für die Realität. Das Gelabere von der Union überlebt halt keine 2 Sekunden die Realität und dann müssen sie doch das so machen, wie es der Habeck irgendwie ausgearbeitet hat. Es ist alles schon ein bisschen traurig. Ja, so.
Wer hätte das gedacht, dass es doch nicht so einfach ist, ne? Hm. Tja.
Ja, ha, hm. Ja gut, also Jens Spahn kann es nicht wissen, der ist einfach, der hat keine Ahnung davon. Und ja.
Tja.
Gut, kommen wir zu einem anderen Ereignis, das dann doch ein bisschen erfreulicher ist als das, was hier gerade so abläuft, oder zum Beispiel in den USA. Wir haben ja hier in diesem Podcast auch mal, als das passiert ist, über den Putschversuch des damaligen südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol gesprochen, der ja im Zuge dessen impeached worden ist vom Parlament, und dieses Impeachment wurde vom Verfassungsgerichtshof Südkoreas bestätigt. Also muss ich nach wie vor sagen, ich bin extrem beeindruckt, wie da einfach alles so funktioniert hat, wie sich wahrscheinlich die Leute, die dann damals die südkoreanische Verfassung geschrieben haben, so wie die sich das vorgestellt haben, ja, dass sie gesagt haben, ne, wenn es da nochmal so einen Putschversuch gibt, dann zack, Impeachment, zack, Bestätigung durch das Verfassungsgericht. Also hat alles funktioniert wie ein Uhrwerk. Im Zuge dessen gab es dann eine Neuwahl. Diese Neuwahl fand statt am 2. Juni 2025 und gewählt wurde der Kandidat der Demokratischen Partei, Lee Jae-myung. So, und das Einzige, was ich dazu noch sagen kann, ist, dass man diesen Namen, der L-E-E geschrieben wird, nur I ausspricht, ja. Das war im Zuge dessen auch nochmal ganz interessant, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Ja, aber warum wird es denn dann Lee geschrieben? Ja, ja, weil halt irgendwelche Leute aus dem Westen sich die Romanisierung für die koreanische Sprache und andere südostasiatischen Sprachen ausgedacht hat. Und dann waren die halt der Meinung, nee, also I, das ist doch irgendwie ein komischer Name, da machen wir einfach mal Lee draus. So.
Ja.
So kann's gehen. Ich meine, das ist schon irgendwie sehr abgefahren. Lee Jae-myung war auch der Abgeordnete, der live gestreamt hat, wie er dann diese Polizei- und Militärblockade des Parlaments umgangen, also der ist ja nicht umgangen, sondern der ist da einfach über den Zaun gesprungen.
Guter Mann
mit Jahrgang 63, der ist 61 Jahre alt, also das ist tatsächlich relativ beeindruckend für einen 61-Jährigen. Ja, neuer Präsident Südkoreas, ist Anwalt, hat als Kind in einer Fabrik gearbeitet, ja.
Adidas Fußbälle genäht oder was?
Ja, weiß ich nicht. Das müsste ich jetzt
nochmal nach. Damals noch made in Korea. Okay, ja. Nee, ist auch nicht so wichtig, was er gemacht hat.
Müsste ich jetzt noch. Also er kommt aus ärmlichen Verhältnissen und er hat in einer Schmuckfabrik gearbeitet und hat Ketten, also Halsketten, also Schmuck hergestellt, statt die mittlere Schule zu besuchen.
Ach ja.
So. Ja, das ist also tatsächlich eine sehr beeindruckende Karriere, die er da hingelegt hat. Er war dann Anwalt, also Bürgerrechtsanwalt, Demokratiebewegung, und ja, jetzt ist er der Präsident Südkoreas.
Ja, herzlich willkommen, würde ich sagen.
Herzlich willkommen. Nein, also ich bin nach wie vor einfach sehr begeistert darüber, wie das hier alles funktioniert hat. Und er hat, das muss man auch nochmal sagen, bei der letzten Wahl in Südkorea hat er ja auch nur ganz knapp verloren gegen Yoon Suk-yeol. Also er war schon bei der letzten Wahl der Kandidat und hat tatsächlich mit unter 1%, also es waren am Ende 250.000 Stimmen.
Ja, das war knapp, ja, um auch noch was zu sagen. Ja,
das war knapp. Das war knapp. Das hast du gut zusammengefasst. Das war
knapp. Man muss ja sagen, bei einer Bevölkerung von etwas mehr als 50 Millionen. Ne? Also da ist jetzt nicht so wie 250.000 Stimmen in Luxemburg oder so. Ne? Also.
Ja. Nö, das ist Koreas großes Land. Was ich aber bemerkenswert finde, wenn ich mir gerade hier die Ergebnisse angucke der KandidatInnen, ja, ich glaube, es waren nur Männer, aber dass noch immer 41,15% der WählerInnen sich für die People's Power Party entschieden haben, die also konservative Partei des ehemaligen Präsidenten. Das ist dann doch schon sehr bemerkenswert. Also ja, da hätte ich gedacht, dass nach einem Putschversuch, die ein bisschen mehr Feder lassen, die haben hier nur 6%, 6,5% haben die verloren. Finde ich schon irgendwie ein bisschen abgefahren.
Ja, ja, das ist
dann,
also
dass dann noch irgendwer überhaupt diese Partei wählt.
Komisch, ne? Also ja.
Das ist schon strange, schon.
Tja. Ja. Andere Länder, andere Sitten. Aber, muss man gar nicht mehr sagen. Also in Deutschland fasst man sich ja auch doch durchaus in den Kopf, dass Jens Spahn immer noch irgendwie aufgestellt wird.
Ja,
ist jetzt auch nicht erstaunlich als dass man Alexander Dobrindt da immer noch machen lässt und sollte man nicht zu sehr verwundert sein.
Ja, also ich glaube, es hilft halt einfach sehr viel, wenn die Leute die Diktatur, in der man gelebt hat, noch frisch in Erinnerung hat. So wie das in Südkorea eben der Fall ist. Ne? Da sind das nicht irgendwie die Urgroßeltern oder Großeltern, sondern da ist es die Elterngeneration, die einem davon erzählen kann, wie das war in der Diktatur. Ne? Ja. Und ich glaube, das hilft dann doch sehr. Ja, das war nur kurz der Hinweis darauf, dass das jetzt also zu einem Ende gekommen ist, diese Saga. Und ich persönlich gespannt bin, ob in den deutschen Nachrichten der Name des Präsidenten richtig ausgesprochen wird. So, ja, also noch eine Sache, über die ich ganz kurz als Drüberstreuer reden wollte, war die aktuelle Lage in den USA. Das finde ich nämlich auch sehr, sehr bemerkenswert, was da also die Regierung Trump macht. Weiß ich nicht, Ulrich, ab wann kann man so eine Regierung ein Regime nennen?
Also ich denke, seit wann, muss man fragen. Und zwar seit 6 Wochen.
Würdest du so weit gehen und vom Trump-Regime sprechen, ja?
Nee, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich habe aber auch nicht so richtig die Definition parat. Aber also was sind die Merkmale? Also sagen wir mal, formal gesehen ist es halt kein Regime. Weil wenn man das mal darauf abstellt, wie die Macht errungen wurde, das ist ja nun in der Tat eine demokratische Wahl gewesen. Mal so inhaltlich hat es jedenfalls autoritäre Züge. Ich weiß gar nicht, ja, erwischt mich jetzt ein bisschen kalt. Ich weiß gar nicht, wo der Begriff, ja, also ich weiß also nicht ungefähr, was er bedeutet. Also
Regime,
aber
man muss dazu sagen, Regime ist das war jetzt auch ein bisschen gemeint, weil in der Politikwissenschaft und so wie das hier jetzt in der Wikipedia steht.
Ja, ich bin auch gerade in der Politikwissenschaft.
Wird der Begriff neutral verwendet. Ja, also da ist dann Totalitarismus, Autoritarismus und Demokratie sind dann drei grundlegende Reihentypen von Regimen beziehungsweise Herrschaftsformen. Das heißt, auch in Deutschland hätten wir ein Regime, ein demokratisches, und im allgemeinen Sprachgebrauch verwendet man es aber eher im diktatorischen Zusammenhang.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwo aus den romanischen Sprachen kommt.
Ja. So, jedenfalls fassen wir mal zusammen. Die Trump-Regierung wollte ja einen harten Kurs gegenüber Ausländern fahren. Wir sehen hier die Parallelen zu Alexander Dobrindt. Und also sie wollte einen harten Kurs fahren, und um diesen Kurs zu fahren, ist sie also auf diese Einwanderungsbehörde ICE angewiesen, die United States Immigration and Customs Enforcement. Also das ist eine Mischung aus Einwanderungsbehörde und Zoll, das ist auch interessant. Und deren Akronym ist ICE. Und
ja.
ICE hat halt die Aufgabe jetzt für Trump, die ganzen Leute zu deportieren. Die haben da auch so einen ziemlich abgehalfterten Chef, der also jetzt nicht sehr seriös wirkt, aber eher so, also eher wie so ein Mafia-Typ, ja. Ja, also Stephen Miller, ein Berater Trumps, beziehungsweise der da auch für die Migrationspolitik zuständig ist, muss wohl ein Meeting gehabt haben mit den Leuten, die verantwortlich sind für die Abschiebung und so, und muss sich irgendwie tierisch aufgeregt haben, dass es nicht genug Abschiebungen gibt. Er hat dann eine Quote ausgesprochen, hat gesagt, es muss jetzt 3000 Abschiebungen am Tag geben. So, ja. Und dann hat er allen Ernstes gesagt, ja, da müsste halt auch mal zu einem Home Depot gehen. Ja. Home Depot, das ist in den USA eine... Ja, das ist der Obi, das ist eine Baumarktkette und ich weiß jetzt nicht, ob es überall in den USA so ist, aber zumindest in Kalifornien und den Bundesstaaten, die also in der Nähe zur Grenze zu Mexiko sind, ist es also üblich, dass dort dann Tagelöhner so rumstehen. Ja, also du kaufst dir da quasi das Zeug, um dir irgendwie in deinem Garten so einen schönen Teich irgendwie hinzumachen und dann holst du dir da direkt die Jungs mit, die diesen Teich dir dann da buddeln für ein Appel und ein Ei, denn die ganzen Jungs, die da stehen, haben natürlich keine Arbeitserlaubnis, keinen Aufenthaltstitel und gar nichts. Und das ist der Grund, warum sie da stehen. Das ist aber, wie so vieles in den USA oder wie so vieles in, sag ich mal, Gesellschaften, wo man dann halt eben beide Augen zudrückt, ist das halt so etwas, was halt, ich sag mal, mehr oder weniger geduldet worden ist. Also es ist ja so bekannt, ich kenne es ja auch nur aus Filmen. Ich weiß nicht, du wirst es wahrscheinlich auch aus Filmen kennen. Diese Tagelöhner, südamerikanischen Tagelöhner, die dann da an amerikanischen Baumärkten stehen. Dann hat also ICE angefangen, Razzien durchzuführen in kalifornischen Home Depots. Das fing alles damit an, dass letzten Freitag also diese Eisbehörde Razzien durchgeführt hat, also auf den Parkplätzen von Home Depots und bei Arbeitern von Ambience Apparel Clothing. Kenne ich nicht, aber anscheinend werden da dann auch illegale Day Laborer irgendwie eingesetzt. Jedenfalls führte das dann zu Unruhen beziehungsweise Demonstrationen. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, weil, wie gesagt, das mit diesem Home Depot ist halt echt so ein, das ist ja ein offenes Geheimnis, ne? Das ist ja nicht, dass da irgendwie hochkonspirativ irgendwelche illegalen Einwanderer versuchen, irgendwie an Arbeit zu kommen, sondern die stehen da buchstäblich im Offenen auf dem Parkplatz von dem Baumarkt rum und bieten dann da ihre Dienste an.
Ja. Hier würdest du einfach Volt bestellen und die dann abfangen, ja.
Ja, oder so. Jedenfalls, es kam dann also zu Demonstrationen, die größtenteils irgendwie friedlich waren. Es gab aber auch natürlich einige Leute, die dann eher ein bisschen aktionsorientiert waren. Jedenfalls hat Donald Trump das dann als Vorwand genutzt, um die Nationalgarde zu mobilisieren. Das ist insofern ungewöhnlich, als die Nationalgarde nur normalerweise auf Wunsch des Gouverneurs eines Bundesstaates mobilisiert wird. Also der normale Weg, also das letzte Mal, habe ich auch nachgelesen, das letzte Mal wurde die Nationalgarde ohne das Zusprechen oder die Bitte eines Gouverneurs mobilisiert von Lyndon B. Johnson. Und der hat das gemacht, um eine Demonstration von schwarzen Bürgerrechtlern, die irgendwo durch ein Südstaatenland gingen, um die zu schützen. Das war der Grund. Das war das letzte Mal, dass die Nationalgarde ohne also Dazutun eines Gouverneurs mobilisiert worden ist. Jetzt hat
Trump es also gemacht, also auch komplett ohne irgendwie geklärt zu haben, wo die schlafen. Das sind ja Soldaten. Ja, es geht Nationalgarde in dieser Form gibt es ja in Deutschland aus auch historischen Gründen nicht.
Hat uns gerade noch gefehlt, ja.
Wie bitte?
Das hätte uns gerade noch gefehlt, so eine Nationalgarde.
Ja,
der
Dobrindt fände das, so der Spahn wird da, fände das auch wahrscheinlich total geil. Jedenfalls, die Nationalgarde mobilisiert, ohne dass da irgendwie die Logistik geklärt wurde. Ich habe da auch schöne Fotos im Internet gesehen, wie die also auch in irgendwelchen Einfahrten oder was auch immer irgendwie schlafen auf Betonboden. Ja, also es ist wirklich,
das ist
sowas
von schlimm. Egal. Ja, genau.
So, und die Nationalgarde, die geht da also jetzt gegen die Proteste mit Tränengas, Gummigeschossen vor, gibt ein schönes, also schön in Anführungszeichen Video, wie eine australische Reporterin da bei der Berichterstattung mit Gummigeschossen beballert wird. Also das ist schon, und dieser Eischef, der sagt dann also so in guter Mafia-Manier, also wenn das so weitergeht, da wird es dann noch zu Toten kommen. Ne? Also das sagt er natürlich so in diesem pseudo besorgten Ton, aber es ist natürlich eine ganz klare Drohung, die da ausgesprochen wird. Derweil sagt Trump, der Gavin Newsom, der Gouverneur von Kalifornien, der sollte verhaftet und eingesperrt werden, also auch großartig. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Grenzüberschreitung das alles ist, aber das hat halt jetzt tatsächlich autoritäre Züge, wenn man einfach zur Verhaftung von irgendwelchen Gouverneuren aufruft, ohne dass es dafür jetzt irgendeinen plausiblen Grund gibt. Und das Ganze tut natürlich nochmal besonders weh vor dem Hintergrund der Bigotterie der Republikaner, weil jetzt auf einmal ist es für sie ein ganz, ganz großes Problem, dass Law Enforcement, also PolizistInnen, angegriffen worden sind, bespuckt worden sind, weil Trump hat ja erst vor ein paar Monaten die ganzen Randalierer, die da also quasi einen Umsturz machen wollten am 6. Januar 2021, die hat er ja alle begnadigt, ne? Und die saßen ja ein dafür, dass sie Polizisten geschlagen, getreten, schwer verletzt haben. Das macht das Ganze natürlich nochmal besonders, besonders unerträglich, dass also diese Menschen, denen die Polizei und das Militär sowas von egal ist, jetzt auf einmal sagen, ja, nee, also das geht jetzt natürlich gar nicht, wie da die Polizei und alles behandelt worden ist. Und deswegen machen wir da jetzt kurzen Prozess und dann schicken wir da die Nationalgarde rein und dann räumt die auf. Ja, das ist Eskalation um der Eskalation willen. Das ist das künstliche Schaffen von Krisen, in denen man dann noch mehr Grenzen überschreiten kann. Das ist kein guter Weg, auf den sich die Vereinigten Staaten von Amerika dort befinden. Konnte man alles sehen, wenn man wollte, hat man nicht gesehen. Das haben wir so bestellt und das wird jetzt so gegessen.
Ja, viel fällt mir dazu dann tatsächlich vor Entsetzen stumm, werde ich da, so dass ich viel dazu gar nicht sagen kann.
Ja,
es sind so einige, wir nehmen ja bei uns so bestimmte Grundsätze so als selbstverständlich an und merken gar nicht, wie wichtig die sind. Und da gibt es ja mit sehr gutem Grund den in der Verfassung verankerten Grundsatz, dass die Bundeswehr außer im Fall von Naturkatastrophen nicht im Inneren der Bundesrepublik eingesetzt werden darf. Nun ist die Nationalgarde nicht ganz das Militär der Vereinigten Staaten, aber was sehr, sehr ähnlich ist. Also das ist wohl ja so aus dem Milizgedanken entstanden. Aber Soldaten oder soldatenähnliche Einheiten im Inneren einzusetzen, das ist schon ja ein Bruch mit dem, was es in ja, so in der westeuropäischen Verfassungstradition gibt, beziehungsweise für uns ist das nochmal ganz besonders schlimm. Also so diese krasse Trennung hat so, haben sonst wenige, aber da zeigt sich mal, wie wertvoll so ein Grundsatz sein kann, der diese permanente Verschiebung der Grenzen schon inzwischen so weit jenseits dessen, was man sich auch nur in Albträumen hätte ausmalen können, ist ja allgegenwärtig in den Vereinigten Staaten. Es ist wirklich schlimm mit anzusehen, wie machtlos oder wie widerstandslos jedenfalls das geschieht, wie machtlos dem begegnet wird. Und tiefst beeindruckend, wie schnell das geht. Gleichzeitig auch, wie fadenscheinig das ist.
Das ist echt so, wenn du dir den Putsch so aus bei dem Wish Hand, bestellst.
Aus dem ja, Handbuch, ja. So ein Temo bestellst, einen Putsch. Ne? Und es ist so, ja, es ist einfach so fadenscheinig. Diese Regierung kriegt ja kein Bein an die Erde. Es ist ja alles Schrott, was sie bislang produziert haben.
Ja.
Und es klappt ja alles nicht. Also dieses Zolldesaster. Und ja. Alle paar Tage muss da wieder ein neuer Kai aus der Kiste springen. Und ein riesen Ding da. Ja, ein riesen Chaos wird da angerichtet. Und ja, man muss im Grunde genommen mal bei House of Cards nachschauen, was als nächstes kommt. Was, als man es damals gesehen hatte, ja, man gesagt, gut, dass das nur ein Film ist. So kommt es ja nie, aber die Wirklichkeit übertrifft das Ganze. Also das ist so dermaßen, lehrbuchartig.
Ja, das ist, aber da muss ich auch sagen, dieses sowas kommt ja nie, das ist einer wirklich der gefährlichsten Gedanken oder Ideen, die man überhaupt haben kann. Also diese,
man muss mit allem rechnen,
weißt du, ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass irgendwann mal Außerirdische auf die Erde kommen. Halte ich es für wahrscheinlich? Nein, glaube ich, dass ich das erlebe? Nein. Könnte es aber trotzdem sein, dass es morgen passiert? Ja. Das sind ja dann auch in der Zukunftsforschung diese Wildcards, ne? Also Ereignisse mit extrem geringer Eintrittswahrscheinlichkeit, aber mit extrem großer Veränderungskraft, ja? So. Und die Idee, dass ein Land nicht autoritär werden könnte, zu einer Diktatur werden könnte, die Demokratie abschaffen könnte. Die Idee ist halt einfach komplett gefährlich, insbesondere, weil man sich keine Gedanken darüber macht, wie schützt man das System davor. Das ist ja genau der Punkt hiermit, weiß ich nicht, dass die CDU so lange rumgeeiert hat, da bei der Reform des Bundesverfassungsgerichts und solche Späße. Ja. Das ist dieser einerseits dieser Mangel an Fantasie, aber dann auch dieses, wir schaffen das ja wahrscheinlich auch ohne die und wir wollen es uns selbst ja auch nicht zu kompliziert machen und so. Das ist saugefährlich, weil wir sehen gerade in den USA, aber natürlich auch in anderen europäischen Staaten, wie schnell das gehen kann. Und das ist ja auch das, was dann immer, ich weiß gar nicht, ob das Tucholsky ist mit diesem, es gibt dieses eine Zitat, irgendwie die Nazis hätten schon 1900 something something gestoppt werden müssen und dann, da waren sie noch irgendwie ein Schneeball und irgendwie 1933 war es schon irgendwie eine Lawine oder so. Aber das ist ja auch etwas, was, sag ich mal, da in der, weiß ich, von Leuten, die sowas erlebt haben, berichtet wird, dass das irgendwie, das geht dann ganz schnell. Ja, also das ist dann nicht so, dass sich das noch über Jahre und Jahrzehnte hinzieht. Das geht dann wirklich ganz schnell. Dann wird der Staat ganz schnell in ein totalitäres System umgebaut. Und dass der Trump da jetzt gegen den Gavin Newsom so vorgeht, ist natürlich auch kein Zufall. Die USA oder Kalifornien wäre, wenn sie nicht Teil der USA wären, die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Jetzt muss man natürlich sagen, dass Kalifornien extrem davon profitiert, so wie andere Länder extrem davon profitiert haben, Teil der EU zu sein.
Profitiert Kalifornien extrem
davon, Teil der USA zu sein. Ja. Wobei ich glaube, dass das zumindest mit Europa, aber auch mit anderen Ländern relativ schnell ginge, dass man dann einfach sagen würde, ja gut, wir behandeln euch einfach weiterhin so, wie als wärt ihr Teil der USA. Ja. Der Newsom ist natürlich dadurch, dass Kalifornien so eine krasse demokratische Hochburg ist, natürlich auch einer der, sag ich mal, Anwärter, um da die Republikaner bei der nächsten Präsidentschaftswahl herauszufordern. Und also sag ich mal so, die USA brauchen Kalifornien mehr, als Kalifornien die USA braucht, ja. Und das ist ja auch das, was zum Beispiel der Newsom dann da neulich gesagt hat, als Trump wieder irgendwie ankam, um da, weiß ich nicht, Mittel beim Katastrophenschutz und sonst was zu fürchten, dass er dann irgendwie gesagt hat, ja, also weiß ich nicht, Kalifornien bezahlt jedes Jahr so und so viel Milliarden an Steuern an den Bund, ja, oder führt Steuern an den Bund ab. Und wenn wir dafür aber nichts mehr zurückkriegen, dann müssen wir uns mal überlegen, ob wir das noch machen, ne? So, also der Newsom, der ist da jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen, auch wenn er sich da sehr grenzwertig verhält, weil er hat jetzt angefangen zu podcasten und wanzt sich da so an die rechte Szene ran, alles sehr cringy. Aber es ist, was es ist. Aber ja, es ist extrem zu sehen, wie die USA da umgewandelt werden und wie noch immer irgendwie versucht wird, das, was da in den USA passiert, zu normalisieren. Ja, also auch hier in der Berichterstattung, als seien das irgendwelche Proteste, als sei das irgendein ganz gewöhnliches Ereignis. Nein, das ist eine konstruierte Krise, und Trump und die Republikaner werden die nutzen, um da weiter die demokratischen Normen dieses Landes zu erodieren.
Ja, ja. Es geht schneller, als man denkt. Es erscheint trotzdem, oder es erscheint nicht solche eine Entwicklung mit dem Schriftzug, hey, wir machen jetzt eine Diktatur, wir machen jetzt Faschismus oder ähnliches. Die Hemden sind nicht jedes Mal braun, sondern dann sind es halt rote Mützen. Das ist, ja, man kann das tatsächlich hier in Aktion beobachten, und man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf. Sie ruht erst, wenn sie alles unter sich begraben hat. Erich Kästner war es, nicht Tucholsky.
Ja. Ja, das ist weise Worte. Ich wollte noch zwei Sachen sagen. Eins, es gibt im Englischen ein ganz gutes Wort dafür, zu der, ja, wie sagt man das, ich zu dem kompletten, nicht, ja. dass man nicht mehr weiß, was man sagen soll, wenn man hört und sieht, was da in den USA geschieht. Das ist das Wort flabbergasted. Ja. Das heißt so viel wie verdattert, entgeistert, platt. Ja, verblüfft. Und flabbergasted benutzt man tatsächlich, wenn man also komplett nicht mehr weiß, was man sagen soll. So, weil man es einfach nicht glauben kann. Und zu dem, was du noch zu der Nationalgarde sagtest, also ich habe mir mal gerade angeguckt, was die für Equipment haben. Also das ist schon eine Armee, ne? Also die
ja,
haben
alles
die
außer Atombombenarmee.
Die haben Panzer, ja. Die haben Flugzeuge, Düsenjäger, ja, die haben Panzerhaubitzen, die haben alles, ja. Also das ist jetzt nicht so ein bisschen Polizei mit größeren Pistolen oder so,
ja, und
sondern
schon gar
das
nicht
ist
das THW, ja, ja.
Das ist nicht das technische Hilfswerk, das ist eine Armee.
Ja, so. Ja, das ist richtig Armee. Ja. Tja. Es lässt uns flabbergastet, ja. Das kann man so sagen.
Es lässt uns flabbergastet. Ja, dann muss ich das, auch wenn das jetzt gerade so ein bisschen deprimierend endet, muss ich das wohl abbinden. Weiß ich nicht. Es gibt ja auch, wie gesagt, Länder wie Südkorea, da funktioniert alles noch wunderbar. Ne?
Ja, man muss mehr Kästner lesen, vielleicht das zum Schluss. Und
ja,
das, ja, wird eigentlich der Moment zum Abbinden, denke ich auch.
Ja, muss ich das jetzt abbinden? Ja. Also, liebe Hörerin, das war die 192. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Dienstag, den 10. Juni 2025. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Zweitstudiengänge, Übersetzungsleistungen und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das hier gefallen hat, ihr könnt diesen Podcast unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf plus.lauerundwehner.de. Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken. Ja, kommt gut durch die Restwoche, werdet nicht verrückt, lasst euch nicht deportieren von irgendwelchen Obi-Parkplätzen aus. Und ja, lasst es euch den Umständen entsprechend gut gehen und dann hören wir uns wieder demnächst bei Lauer und Wehner. Macht's gut. Tschüss.
Alle, tschüss.
Der Gesamtsituation. Christopher Lauer, Dr. Ulrich Wehner, die Gesamtsituation. Lauer. Oh,
seize our rightful crown. No foe shall stand against our will as empires crumble down.